ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener, ich grüße Sie. Mitten in der neu entbrannten Debatte zum Umgang mit der AfD muss Jörg Müller, der Leiter des Brandenburger Verfassungsschutzes, gehen. Innenministerin Katrin Lange von der SPD hat ihn mit sofortiger Wirkung entlassen. Zur Begründung hieß es lediglich, das Vertrauen sei gestört. Über mögliche Hintergründe berichtet aus Potsdam rbb24 Landespolitikreporter Markus Woller.
Der Schritt kam überraschend. Die Innenministerin habe das notwendige Vertrauen in Jörg Müller verloren, heißt es in einer knappen Pressemitteilung. Nähere Einzelheiten dazu, welches Ereignis genau zum Bruch mit dem Verfassungsschutzchef führte, wollte das Innenministerium auch auf Nachfrage nicht nennen. CDU-Fraktionschef Jan Redmann zeigt sich verwundert über das plötzliche Aus.
Wir haben bisher von der Arbeit des Leiters des Landesamtes für Verfassungsschutz einen ausgesprochen guten und seriösen Eindruck. Die Innenministerin wird selber ihren Schritt begründen müssen und sich dafür auch rechtfertigen müssen. Ich habe an Sie aber jedenfalls die Erwartung, dass Brandenburg dem politischen Extremismus, ob er von rechts oder von links kommt, weiterhin entschlossen entgegensteht.
Der wortkarge Rauswurf lässt Platz für Spekulationen. Spielte etwa die jüngste Einstufung der AfD im Bund eine Rolle? Schließlich soll in den Schreibtischschubladen des Brandenburger Verfassungsschutzes schon seit dem letzten Jahr ein Gutachten schlummern, das den Landesverband der AfD als gesichert rechtsextrem einschätzt. So wollen es Süddeutsche Zeitung, NDR und WDR erfahren haben. Spekuliert wird nun, es könnte nach der Einstufung der AfD im Bund in der vergangenen Woche Differenzen über den Umgang mit dem Gutachten gegeben haben. AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt in jedem Fall begrüßt heute die Absetzung des Brandenburger Verfassungsschutzchefs.
Herr Müller steht dafür, dass der Verfassungsschutz eingesetzt wurde zur Überwachung der Opposition, zur Bespitzelung der Opposition von nicht nur der AfD, sondern zum Beispiel von Corona-Spaziergängern oder von Zukunft Heimat, was sein Vorgänger noch klar zurückgewiesen hat. Er hat's getan.
Jörg Müller war jüngst mehrfach öffentlich in Erscheinung getreten. Es ging um den Vorschlag, rechtsextreme Chatgruppen zu verbieten. Erst am Montagabend warnte er in einem TV-Beitrag vor einer Turbo-Radikalisierung von Jugendlichen in solchen Gruppen. Ob dieser Vorstoß mit dem Innenministerium abgestimmt war, ist nicht bekannt. Auch hier könnte es zu Spannungen mit der Innenministerin gekommen sein. Auch das aber ist bislang reine Spekulation. SPD-Innenexperte Uwe Adler will sich daran dann auch nicht beteiligen.
Ich vertraue darauf, dass die so gewichtige Personalentscheidung der Frau Ministerin angemessen und verhältnismäßig erscheint. Und alles Weitere gilt es dann in naher Zukunft zu erfragen und dann auch nochmal zu hinterfragen.
Dass eine neue Ministerin den Chef des Verfassungsschutzes absetzt, ist indes nicht gänzlich ungewöhnlich. Auch Müller selbst kam 2020 durch einen Rausschmiss an den Chefposten. Der damalige Innenminister Michael Stübgen hatte Vorgänger Frank Nürnberger damals ebenfalls plötzlich und ohne Angabe von Gründen entlassen. Bis Juli will die Innenministerin nun einen Nachfolger für Müller gefunden haben. Die Leitung der Verfassungsschutzabteilung hat bis dahin der bisherige stellvertretende Leiter Axel Heidrich inne.
Aus Potsdam, Landespolitikreporter Markus Woller. Rund 34 Milliarden Euro. Diese Ausgaben plant Brandenburgs Finanzminister Robert Krumbach vom BSW im Doppelhaushalt 2025-26. Der hunderte Seiten umfassende Gesetzentwurf hat viel Kritik bekommen, etwa weil Lehrerstellen gekürzt werden sollen. Heute haben sowohl die Koalitionsfraktionen von SPD und BSW als auch die oppositionelle CDU Änderungsanträge im Landtag vorgestellt. Welche fasst aus Potsdam Thorsten Söder zusammen?
Die Protestdemonstration von etwa 150 Studentinnen und Studenten der Medizinischen Hochschule Brandenburg in der vorigen Woche zeigt Wirkung. Die Regierungsfraktionen von SPD und BSW schichten im Doppelhaushalt um und nehmen in einem Änderungsantrag angepeilte Kürzungen zurück. Der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Björn Lüttmann.
Den Zuschuss, den die Medizinische Hochschule Brandenburg bekommt, zu erhöhen, und zwar insgesamt um 2,5 2,6 Millionen, die sich aufteilen auf die beiden Haushaltsjahre, sodass wir im Haushaltsjahr 2025 bei der bisherigen Höhe von 6,6 Millionen Euro bleiben für die Förderung und dann eine Abschmelzung im Jahr 2026 auf 6 Millionen haben.
Weil unter anderem bei der Lehrer-Werbekampagne, dem Netzwerk Gesunde Kinder, aber auch bei den Reisekosten für Fortbildungskurse weniger Geld ausgegeben wird, gibt es nach Auffassung von SPD und BSW zusätzliches Landesgeld für mehr Vertretungslehrkräfte und für 700 Lehramtsstudentinnen und Studenten, die im Unterricht an den etwa 900 Schulen im Land unterstützen könnten. 2 Millionen Euro mehr wollen SPD und BSW in diesem und im nächsten Jahr beim Pakt für Pflege ausgeben. Auch die Verbraucherzentralen erhalten einige 100.000 Euro mehr als ursprünglich geplant. Die oppositionelle CDU-Landtagsfraktion argumentiert, der Entwurf des Doppelhaushaltes mache Brandenburg nicht für die Herausforderungen der kommenden Jahre fit. Wenn wie geplant einige 100 Lehrerstellen wegfallen, drohe Unterrichtsausfall und Lehrerüberlastung. Auch deshalb legt die CDU-Landtagsfraktion 60 Änderungsanträge im Umfang von etwa 100 Millionen Euro vor. Fraktionschef Jan Redmann.
Wir wollen investieren in Innovation und Infrastruktur. Wir wollen, dass die sogenannte Hochschulfinanzierung wieder so gewährt wird, wie es versprochen war, nämlich dass es dort einen Aufwuchs von Jahr zu Jahr gibt. Wir haben einen Änderungsantrag zum Straßenbau und zur Brückensanierung drin und zur Finanzierung des ÖPNV. Wir werden Vorschläge machen zur Bekämpfung des Unterrichtsausfalls.
Die AfD-Landtagsfraktion hat für die kommende Woche Änderungsanträge angekündigt. Über den Rekordhaushalt soll im Juni im Landtag in Potsdam abgestimmt werden.
Informationen von rbb24 Landtagsreporter Thorsten Sülow waren das. Angebote für zeitlich befristete, möblierte Wohnungen überschwemmen den Berliner Wohnungsmarkt. Oft sind sie deutlich überteuert. Dank einer Lücke im Mietrecht aber kaum zu verbieten. Neukölln geht nun trotzdem dagegen vor. Landespolitikreporter Sebastian Schöbel.
Laut dem aktuellen Wohnungsmarktbericht der Investitionsbank Berlin, kurz IBB, findet man inzwischen mehr Angebote für möblierte Wohnungen auf Zeit statt langfristige Mietangebote. Über 39.000 Inserate seien es allein im letzten Jahr gewesen, mehr als doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Der Grund? Profit. Im Schnitt 25,45 Euro pro Quadratmeter verlangen die Vermieter solcher Wohnungen. Deutlich mehr als die reguläre Angebotsmiete. Möglich macht das ein Schlupfloch im Mietrecht, erklärt Wiebke Werner vom Berliner Mieterverein.
Die setzen einen Mietvertrag auf, schreiben da rein, dies ist eine Vermietungs- und vorübergehende Gebrauch. Oft werden dann auch noch Möbel reingestellt und ein nicht transparenter Möblierungszuschlag gefordert und somit horrende Mietzahlungen gefordert, die halt gegen die Mietpreisbremse verstoßen.
Neukölln will dieses Geschäftsmodell nun verhindern, zumindest in Milieuschutzgebieten, wo die Wohnungslage besonders angespannt ist. Dort wird die befristete und möblierte Vermietung von Wohnungen nicht mehr genehmigt, sagt der zuständige Bezirksstadtrat Jochen Biedermann.
Weil das, was wir bei Wohnen auf Zeit hier beobachten, in den Neuköllner Milieuschutzgebieten hat mit dem Ziel, was wir mit Milieuschutz erreichen wollen, nämlich dass wir die angestammte Wohnbevölkerung schützen wollen, nicht mehr viel zu tun.
Als Beispiel nennt der Grünen-Politiker den Fall einer Zwei-Zimmer-Wohnung, die der Vermieter mit Trennwänden zur Fünf-Zimmer-Wohnung machte, dann jedes Zimmer einzeln befristet vermietete und damit seine Mieteinnahmen erheblich steigerte. Eine 80 Quadratmeter große Wohnung kostet dann laut Biedermann schnell mal 3.500 Euro. Für Niklas Schenker, den Wohnungsexperten der Linken, sind solche Angebote aber ohnehin Fälle von Mietwucher und damit illegal. Allerdings kämen die Bezirke mit der Kontrolle gar nicht hinterher, weil ihnen Personal fehle.
Auch hier liegt es daran, dass der Senat viel verspricht, sich viel mit den Bezirken austauscht, aber an materiellen, tatsächlichen Umsetzungen, da bleibt der Senat weiter hinter dem zurück, was man eigentlich erwarten müsste.
Die wohnungspolitische Sprecherin der SPD im Abgeordnetenhaus, Sevim Aydin, zeigt derweil auf den Bund, der müsse die Lücke im Mietrecht bei den befristeten Mietverträgen schließen, was die Koalition aus Union und SPD auch angekündigt hat.
Aus der landespolitischen Redaktion Sebastian Schöbel.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Zählen und rechnen. Kindern, denen das nicht ganz so leicht fällt, soll Tuktoro helfen.
Die Zahl, die man hat, muss man rauftippen.
Margarete ist 6 Jahre alt und spielt zum ersten Mal mit Tutoro. Die Idee hinter dem knubbeligen Würfelbecher mit niedlichem Katzengesicht: Kinder mit Spaß an die Welt der Mathematik heranführen. Wenn Margarete würfelt, verbindet sich die Figur via Bluetooth mit der zugehörigen App. Sensoren im Würfelbecher synchronisieren, was in der Hand passiert. Eine Kamera erkennt die gewürfelten Zahlen und sendet entsprechende Signale ans Tablet. 3 Jahre hat das Berliner Unternehmen A2Zebra an der Entwicklung von Tuktoro getüftelt. Die interaktive Spielfigur ist seit diesem Jahr auf dem Markt, erzählt Entwickler Elisha Benner.
Gerade das physische Produkt kommt sehr gut an und es kommt natürlich die Nachfrage hier, wie kann ich mehr Lernspiele machen? Und aktuell sind wir in der Vorschule, das heißt, das decken wir aktuell ab und in Zukunft wollen wir in 1., 2., 3. Klasse auch machen, um wirklich das Lernen individuell zu machen.
KI, künstliche Intelligenz, spielt auf dem Spielwarenmarkt vermehrt eine Rolle, auch in Spielzeug aus Berlin und Brandenburg. Schon in wenigen Jahren soll zum Beispiel Tuktoro Spielvorschläge machen, die zum Lernstand des jeweiligen Kindes passen. Möglich ist das mit Hilfe der künstlichen Intelligenz. Jedes 5. Unternehmen in Deutschland nutzt bereits solche Technologien. Die Berliner Firma Augmented Robotics hat sich auf Anwendung mit Augmented Reality, also erweiterter Realität, spezialisiert. Die Idee erklärt Firmenmanager Evgeny Melan: Echte Spielzeuge werden mit digitalen Inhalten verbunden, um so den Spielspaß zu erhöhen.
Mit unserer Technologie können wir Objekte in der realen Welt tracken. Das heißt, wir können sehen, wo sie sich gerade befinden. Und das Besondere daran ist, dass es eben so schnell funktioniert und auch auf älteren Smartphones tatsächlich. Und dadurch, dass das Smartphone weiß, wo sich zum Beispiel dieses Spielzeugauto befindet, können wir eine Interaktion herstellen.
Ein Beispiel: das Spiel Zombie Crasher. Der Spielende bewegt ein reales Spielzeugauto. Das wird von der Smartphone-Kamera erkannt. Auf dem Smartphone in der Spiel-App kann man das Auto dann in Zombies fahren lassen, um diese unschädlich zu machen. Das Spiel gibt es bereits online zu kaufen.
KI ist ein Werkzeug, das braucht man nicht unbedingt, aber man kann es nutzen, um den Spielspaß eben zu erhöhen, zu erweitern. Ja, und was wir tun, wir verstärken das Ganze nochmal, indem wir eine Augmented Reality-Welt anbieten, in der die Kinder dann ihr Kinderzimmer neu entdecken können und auch ihre Spielzeuge.
Dazu engagiert sich das Berliner Unternehmen im Bereich Bildung, hat etwa eine App für Kinder entwickelt, auch mit Hilfe von KI. Wie hilft uns die Technologie und wo liegen vielleicht auch Risiken? Mit solchen Fragen beschäftigt sich auch der AI Cube des Potsdamer Medieninnovationszentrums. Ein Projekt des Zentrums: ein roter Transporterlastwagen wird zum mobilen Rätselraum, zum Escape Room, in dem Jugendliche und Erwachsene spielerisch die Welt der KI kennenlernen können. Spielefan Nathalie Reier steigt ein und probiert es aus.
Also anscheinend soll es eine perfekte KI da drin geben, die in einem Roboter ist und die unsere Zukunft repräsentieren soll, die anscheinend ganz, ganz nah ist. Ich bin sehr gespannt.
60 Minuten hat sie Zeit, um die von der KI gestellten Rätsel zu lösen und sich aus dem Raum zu befreien. Ab Juni tourt der mobile Escape Room durch Berlin und Brandenburg. Das Spiel ist kostenlos, erklärt Projektleiter Marius Zoschke.
Ja.
Die Idee ist, dass wir Leute, die jetzt nicht unbedingt sich jeden Tag mit KI beschäftigen oder besonders medienaffin sind, einen Zugang schaffen und mal vorstellen, was ist KI, was sind die Herausforderungen, was sind die Risiken, was sind die Chancen.
Wir sind Opfer eines Hackerangriffs geworden.
Im mobilen Rätselraum läuft ein Spiel gegen die Zeit. Der Ausgang ist ungewiss, fast wie im echten Leben, wo KI eine immer größere Rolle spielt.
Es sind herausfordernde Tage und Wochen für die Obstbauern in der Region. Erst mussten sie mit der Trockenheit umgehen und jetzt kam noch die Kälte dazu. In der vergangenen Nacht sogar mit Minustemperaturen an manchen Orten. Wie steht es nun um die Obstplantagen? RBB24-Reporter Carsten Steinmetz hat sich in der Nähe von Werder umgesehen.
Obstbauer Gerd Barth macht an einem seiner Kirschbäume den Frosttest. Er nimmt sich eine noch grüne und nur einen halben Zentimeter große Kirsche und zerquetscht sie mit den Fingern.
Hier ist der Stein. Und solange der weiß ist, hat das nichts mit Holz zu tun. Das sagt mir, dass die Kirsche gesund ist, in Ordnung ist und nicht verfroren ist.
Gerd Barth ist erleichtert. Seine über 1200 Kirschbäume auf dem kleinen Karfunkeberg außerhalb von Werder sind mit der vergangenen kalten Nacht offenbar gut fertig geworden.
Noch ist alles schön. Und da hoffen wir, die Kirsche einigermaßen groß zu kriegen. Also keine Massenproduktion, sondern Qualität.
Und auch bei vielen anderen Brandenburger Obstbauern sind größere Schäden offenbar ausgeblieben. Diesen Eindruck hat heute Klaus Henschel gewonnen, der Präsident des Gartenbauverbands Berlin-Brandenburg.
Die Obstbauern, mit denen ich heute schon gesprochen habe, sagen, dass die Frostschäden, es gab ein paar in den letzten Tagen, nicht irgendwie relevant sind für größere Einbrüche. Die letzte Nacht hat offensichtlich auch keinen Schaden gemacht.
Bleibt noch das Problem der andauernden Trockenheit. Gerd Barth bewässert seine Kirschbäume über einen am Boden liegenden Schlauch. Das Wasser dafür pumpt er aus einem Brunnen. Das verursacht zwar hohe Stromkosten, hilft aber. Regenwasser wäre dennoch deutlich besser für die Bäume, sagt der Obstbauer.
Wenn das jetzt regnen würde, da könnte man zugucken, wie die Kirsche wächst. Im Regen sind Mineralien, der Baum wird gleichmäßiger versorgt als jetzt mit einer Tropfen oder sonst da was Beregnung. Vom Preis her ganz abgesehen, Regen kostet nichts.
Den Frost haben Gerd Barths Kirschbäume überstanden. Wenn es aber jetzt nicht bald regnet, könnten die Früchte in diesem Jahr kleiner ausfallen als normalerweise.
RBB 24 Reporter Carsten Steinmetz berichtete. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.